SR Info. Bilanz am Mittag.
Wie geht es weiter zwischen Israel und Iran? Darauf schauen wir gleich. Außerdem sprechen wir über die China-Reise des Bundeskanzlers und wir erinnern an den verstorbenen Fußball-Weltmeister Bernd Hölzenbein. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Die gute Nachricht ist, dass im Moment nur böse Worte und Drohungen hin und her fliegen und keine Drohnen und Raketen. Nach dem Großangriff seines Landes auf Israel hat der iranische Präsident Raisi erneut vor den Folgen eines israelischen Gegenangriffs gewarnt. Die geringste Aktion werde eine harte, umfassende und schmerzhafte Reaktion seines Landes zur Folge haben, zitiert ihn das iranische Präsidialamt. Der Iran hatte in der Nacht zum Sonntag ja erstmals von seinem Staatsgebiet aus Israel direkt angegriffen. Israel hat diesen Angriff mit Hilfe seiner Verbündeten zwar weitgehend schadlos abgewehrt, aber dass das als Zeichen der Stärke ausreicht, bezweifeln wohl die meisten im Kriegskabinett. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Entschieden hat sich das israelische Kriegskabinett noch nicht, wie Israel auf den Großangriff aus dem Iran antwortet. Dass eine Antwort erfolgt, wird aber immer wahrscheinlicher. So hatte sich Premier Netanyahu Ziele für einen Gegenschlag geben lassen, berichten israelische Medien. Darunter mögliche militärische Einrichtungen im Iran, hieß es. Israels Außenminister Israel Katz preschte vor, startete nach eigenen Angaben eine politische Offensive. Er habe am Morgen Briefe an 32 Staaten geschickt und mit Dutzenden Außenministern gesprochen, schrieb Katz auf X. Er habe zu Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm aufgerufen. Katz fordert auch, die iranischen Revolutionsgarden zur terroristischen Organisation zu erklären. Dies sei eine Möglichkeit, Teheran zu schwächen, schrieb der Politiker und fügte hinzu, der Iran muss jetzt gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Ihm zufolge könne dies eine militärische Reaktion flankieren. Diese hatte die israelische Armee am Abend zuvor in Aussicht gestellt. Auch wenn er nicht die endgültige Entscheidung trifft, hielt Generalstabschef Herzi Halevi schon einen Namen für künftige Abwehreinsätze gegen den Iran bereit.
Across the skies of the Middle East.
Am ganzen Himmel des Nahen Ostens kam eine Koalition zum Einsatz, die den Angriff des Iran abgewehrt hat. Das ist der Beginn der Operation Eisernes Schild. Zusammen mit dem Zentralkommando der US-Streitkräfte, dem britischen und französischen Militär und anderen Partnern waren wir gleichzeitig in der Luft, am Boden und auf See im Einsatz. Der iranische Angriff hat neue Chancen für Kooperationen im Nahen Osten geschaffen. Der Iran wird die Folgen seines Handelns zu spüren bekommen. Wir werden angemessen antworten.
We will choose our response.
Was angemessen bedeutet, ließ Halevi offen und gab ebenso wie das unentschiedene Kriegskabinett Anlass zur Spekulation. Eine Koalition aus Bündnispartnern wie den USA, England, Frankreich und möglichen arabischen Nachbarstaaten dürfte aber nur im Verteidigungsfall funktionieren. Bei einem Gegenangriff Israels auf den Iran steht das Land bislang alleine da. So wird neben einem militärischen Schlag in den Medien in Israel auch über eine symbolische Cyberattacke diskutiert. Solche Cyberangriffe nutze der Iran schon seit längerem, um Unruhe in Israel zu stiften, sagt der ehemalige Kommandeur der israelischen Seestreitkräfte, Ayal Pinko. Er arbeitet als Berater für Cybersicherheit an der Balan-Universität in Tel Aviv.
Some of the attacks are meant to influence.
Einige der iranischen Cyberangriffe auf Israel haben das Ziel, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sie nutzen Bots und Avatare. Es gibt Angriffe auf das Stromverteilnetz. Wir hatten Angriffe auf unsere Wasseraufbereitungsanlagen. Auch das Verteidigungsministerium hat der Iran im Netz ohne Erfolg angegriffen. Israel ist auf alle Überraschungen aus dem Iran vorbereitet. Wir machen uns immer Sorgen, aber die Sorge hält uns lebendig. Auch Israel habe Möglichkeiten, auf diesem Weg zu antworten, fügt Pinko hinzu. Am Morgen machte eine Drohung aus dem Iran in den israelischen Medien Schlagzeilen. Das Land könne bei einem Gegenangriff hart reagieren und Waffen einsetzen, die es nie zuvor benutzt hat. Auch darauf könne sich ein möglicher Gegenschlag richten, diskutieren Journalisten im israelischen Radio und Fernsehen mit Verteidigungsexperten wie dem ehemaligen Majorgeneral Tamir Heimann, der jetzt das Institut für nationale Sicherheit an der Tel Aviv-Universität leitet. Der Iran hat in seinem Arsenal noch einige modernere ballistische Raketen, die am Wochenende nicht benutzt wurden. Ich glaube nicht, dass sie von Hyperschallwaffen sprechen, außer denen, die in der äußeren Erdatmosphäre fliegen, die wir schon kennen. Es ist ein Versuch, Angst zu verbreiten. Ich denke, sie haben nichts, dem wir nicht begegnen können. Dass der Iran tatsächlich Nuklearwaffen einsetzen könnte, glauben die Experten nicht. Dennoch könnte sich ein Gegenschlag auch auf nukleare Einrichtungen im Iran konzentrieren, sagt Verteidigungsexperte Pinko. Israel könne nicht zulassen, dass der Iran tatsächlich eines Tages die Fähigkeit hat, Nuklearwaffen einzusetzen.
Bettina Meyer hat berichtet. Die Krise im Nahen Osten hat den Bundeskanzler am Wochenende ja zu Beginn seines China-Besuchs eingeholt. Und diese und andere internationale Krisen waren heute sicher auch Thema beim Treffen von Olaf Scholz mit den Spitzen der chinesischen Staats- und Parteiführung. Über das Gespräch mit Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang informiert uns jetzt unsere Korrespondentin Astrid Freieisen. Frau Freieisen, fangen wir mal mit diesen Krisen an. Noch wichtiger als im Nahen Osten scheint ja Chinas Rolle beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Da trägt China eine gewisse Neutralität nach außen, liefert aber Russland beispielsweise wichtige Güter. Wie ist man da heute verblieben?
Also man hat natürlich jetzt keinen großen Durchbruch verkünden können aus Sicht der Deutschen, dass jetzt zum Beispiel Xi Jinping ankündigen würde, dass er auf ein Ende des Krieges drängen könnte bei Wladimir Putin, seinem engen Verbündeten, das nicht. Aber immerhin sieht es wohl so aus, dass beiderseits auch eine Bekräftigung standfand, dass man also sich absolut gegen den Einsatz und schon auch gegen die Androhung von Atomwaffen ausgesprochen hat, also beide Staatschefs, und auch Angriffe auf Kernkraftwerke seien abzulehnen. Auch das hat Xi Jinping wohl mit unterschrieben. Von daher ist das schon mal ein kleiner Erfolg, wenn auch natürlich der größere ausgeblieben ist.
Nun steht China ja aber auch selbst immer wieder im Verdacht, vielleicht die nächste internationale Großkrise auszulösen. Sollte es denn Taiwan angreifen, ist dieses besonders heikle Thema in Peking offen thematisiert worden?
Das kann ich nicht sagen, weil niemand war natürlich bei diesem sehr langen Gespräch zwischen Xi Jinping und Olaf Scholz hinter verschlossenen Türen dabei. Es ist schon davon auszugehen, dass der Kanzler das irgendwie angesprochen hat, weil die Sorge ist ja riesengroß. Es muss ja nicht mal dazu kommen, dass China Taiwan angreift. Es wäre schon fatal für die deutsche Wirtschaft, wenn China den Seeweg um Taiwan blockieren würde. Denn dann werden alle Lieferketten, die da durchgehen, und das sind sehr, sehr viele, die würden unterbrochen werden, und auch die sehr wichtigen Mikrochips, die zum Großteil in Taiwan gefertigt werden, die könnten nicht mehr rauskommen. Also all das kann Deutschland nicht wollen. Allerdings ist es so, dass es für Xi Jinping total unverhandelbar ist, dass er eines Tages sich Taiwan wieder einverleibt. Und von daher, ich denke, da würde Olaf Scholz mit Sicherheit auf taube Ohren stoßen. Denn wie Xi Jinping immer sagt, Taiwan ist unsere Kernkompetenz.
Ja, da treffen also Weltpolitik und Wirtschaft direkt aufeinander in dieser Frage. Und beim Thema Wirtschaft hatte der Bundeskanzler ja diesmal wieder einen großen Wirtschaftstross mit dabei. Und bei diesen Wirtschaftsgesprächen ging es ja, wenn ich das richtig sehe, eigentlich um zwei Aspekte. Einerseits die Chancen der deutschen Wirtschaft in China und andererseits die Angst vor einer subventionierten chinesischen E-Autoschwemme hier bei uns. Hat der Kanzler da etwas erreichen können?
Also ich denke, er hat vor allen Dingen auf fairere Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Wirtschaft in China gedrungen, weil das hat er auch schon nach den Gesprächen mit den deutschen Firmen hier in Shanghai verlauten lassen, dass er möchte, dass die Bedingungen für alle gleich sind, also für Ausländer und für Chinesen, dass die Märkte offen sind. Vor allem Medizinprodukte, chemische Produkte, die haben es immer schwerer, in China Fuß zu fassen. Und das wird er sicherlich angebracht haben. Ob er damit auf Dauer erfolgreich sein wird, wird sich zeigen. Da ist in China doch sehr oft sehr viel an verschiedenen Stationen, und die man beobachten muss, bis man sehen kann, ob da wirklich mal ein Appell durchdringt. Was er aber nicht getan hat, und das ist eigentlich erstaunlich, er hat jetzt nicht die Position der EU gestärkt, die er sagt, wir wollen prüfen, ob es auf diese möglicherweise staatlich subventionierten chinesischen Elektroautos, ob es da jetzt Schutzzölle braucht. Und da hat Scholz ganz deutlich gesagt, er ist nicht für solche Aktionen, er ist nicht für Schutzzölle oder andere Strafmaßnahmen, weil nämlich die deutsche Autoindustrie fürchtet, dass in diesem Fall es Gegenmaßnahmen der Chinesen geben könnte. Und da hat der Bundeskanzler wohl diesen Automanagern, die in seinem Tross sind, sehr gut zugehört.
Die Verflechtungen der Wirtschaft zwischen Deutschland und China sind ja eng. Und wenn ich Ihnen gerade richtig zugehört habe, dann werden die jetzt auch nicht gelockert wirklich, was einen ja wundert. Denn die Bundesregierung hat ja mal wegen der großen Abhängigkeit eine Strategie des sogenannten De-Risking beschlossen, also der Risikominimierung. Ist davon keine Rede mehr?
Naja, es ist eben wahrscheinlich auch da der Einfluss der Top-Manager aus dem Wirtschaftstross zu spüren. Zum Beispiel hat BMW-Chef Oliver Zipse zu Beginn der Reise gesagt, naja, dieses De-Risking, das werde ja nicht so heiß gegessen. Also ich denke, dass da viele Firmen auch eher Angst haben, dass sie Marktanteile in China verlieren, wenn sie jetzt Teile ihrer Produktion woanders hin verlagern möglicherweise. Aber das ist natürlich, was China-Experten angeht, schon eher eine sehr unglückliche Situation, denn die sehen durchaus die Gefahr, dass da eines Tages die Lieferketten reißen, dass es zu einem Konflikt kommt und dann würde die deutsche Wirtschaft extrem schlecht dastehen. Also wenn tatsächlich jetzt das De-Risking überhaupt keine Rolle mehr spielen sollte, dann wäre das auf lange Sicht wahrscheinlich für die deutsche Wirtschaft eher hinderlich. Aber auf kurze Sicht, da sehen die Manager eher ihre jetzigen Kassen im Vordergrund.
Ein Thema, das ja seit Jahren immer eine Rolle spielt bei China-Besuchen deutscher Politiker, sind natürlich die Menschenrechte, Stichworte Uiguren oder Hongkong. Man hat ja oft den Eindruck, dass Besucher das eher als politische Pflichtaufgabe ohne Konsequenzen abhandeln. Kann man da einschätzen, wie das heute gelaufen ist?
Das ist schwer zu sagen, eben weil diese Gespräche extrem hinter verschlossenen Türen stattfinden und wir da keinen richtigen Zugang bekommen. Aber man hat schon so das Gefühl, dass die letzten Jahre eher zu so einer großen Frustration geführt haben, weil einfach der Eindruck vorherrschend ist, dass alle Appelle überhaupt nichts nutzen. Die Chinesen, die hören sich das an, was Menschenrechte angeht, die lächeln das weg oder sagen, ihr versteht uns einfach nicht richtig und das sind unsere inneren Angelegenheiten, da habt ihr nichts zu suchen. Das ist einfach ein Problem, dass man da überhaupt nicht mehr durchdringt, weil China mittlerweile so stark und mächtig ist, dass es da auch nicht mehr zuhören mag.
ARD-Korrespondentin Astrid Freieisen war das zu den politischen Gesprächen des Bundeskanzlers zum Abschluss seiner China-Reise. Und wir haben unmittelbar vor der Sendung miteinander gesprochen. Die Saarbrücker Partnerstadt Tiflis in Georgien erlebt unruhige Tage mit Protesten und Handgreiflichkeiten, sogar im Parlament. Grund ist ein Gesetz, das viele Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Sowjetrepublik verdächtig an den großen Nachbarn Russland erinnert und das sie deshalb als Gefahr für die Demokratie und für die westliche Orientierung ihres Landes sehen. Björn Blaschke.
Bis nach Mitternacht harrten am Parlament in Georgiens Hauptstadt Tiflis mehrere tausend Demonstrierende aus. Überwiegend blieb es friedlich. Im Parlament kam es dagegen zu hässlichen Szenen. Der Fraktionschef der Regierungspartei hielt eine Rede vor der Volksvertretung, als ein Abgeordneter heranstürmte und ihm im Sprung mit voller Wucht gegen den Kopf schlug. Danach eine handfeste Schlägerei zwischen Parlamentariern und Abbruch der TV-Live-Übertragung. Auslöser für die Schlägerei und die Demonstration: die Debatte über einen umstrittenen Gesetzentwurf. Sollten die Abgeordneten das Gesetz verabschieden, müssten alle Nichtregierungsorganisationen und Medien, die mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, ihre Einkünfte offenlegen. Das müssen sie aber heute schon in einem Internetportal, gut einsehbar für jeden Menschen im Land, sagen die, die den Gesetzentwurf ablehnen. Zum Beispiel Barbara Gimeli Sulaschwili. Die in der Schweiz geborene Georgierin sitzt im Kommunalrat von Tiflis und demonstrierte am Abend ebenfalls vor dem Parlament.
Im Gesetz geht es darum, dass sich diese Organisationen selbst deklarieren müssen als Agenten quasi, also als Vertreter mit ausländischem Einfluss. Und das wird ganz klar auch gegenüber der Bevölkerung so erzählt, dass diese NGOs so unter Einfluss des Westens sind.
Der Entwurf, so die Kritik, sei die Kopie eines Gesetzes, das 2012 in Russland verabschiedet wurde. Mit ihm stigmatisiere Moskau Organisationen oder Personen als Agenten des Westens, wenn sie von dort Geld für ihre Arbeit erhalten. Das Gesetz werde, so die Kritik weiter, vor allem genutzt, um Andersdenkende in Russland politisch zu verfolgen. Im Parlament von Tiflis die Regierungspartei mit Namen Georgischer Traum, in Wirklichkeit ein russischer Traum?
Ja, klar, ganz klar. Ja. Dieses Gesetz ist ganz klar nach russischem Vorbild gemacht.
Georgien ist in einer schwierigen Lage. Einerseits sind zwei Regionen des Landes, Südossetien und Abchasien, abtrünnig. Sie machen gut 20% des georgischen Territoriums aus, haben sich aber von Tiflis losgesagt und gelten als hörig, dem großen Nachbarn Russland. Sogar Soldaten Moskaus sind seit Jahren in den Regionen stationiert. Andererseits strebt Georgien offiziell den Beitritt zur Europäischen Union an. Seit Dezember ist das Land offiziell EU-Beitrittskandidat. Umfragen zufolge wünschen sich auch 80% der Menschen einen Beitritt zur EU. Und zwischen diesen Seiten, Russland und der Europäischen Union, bewegt sich die Regierungspartei, auch wenn es um die Ukraine geht.
Mehrere Jahre haben sie so einen westfreundlichen Diskurs gepflegt, aber immer, was sie dann gemacht haben, war dann wieder völlig anders. Sie versuchen so zu lavieren und zu sagen, ja, sie wünschen der Ukraine viel Frieden, aber sie wird nicht gesagt, dass Russland der Aggressor ist.
Schon Mittwoch will die Regierungspartei den Gesetzentwurf durchs Parlament bringen. Die Proteste dürften bis dahin weitergehen und vielleicht danach noch heftiger werden.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben können, beschäftigen uns gleich. Unter anderem noch, jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie. Mit Tanja Philipp-Murer.
Im ersten Strafprozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump hat die Auswahl der Geschworenen begonnen. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft Trump vor, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um die Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin zu vertuschen. Bei einer Verurteilung droht dem früheren Präsidenten eine mehrjährige Haftstrafe. Derzeit sind in den USA noch 3 weitere Strafprozesse gegen Trump in der Vorbereitung, unter anderem wegen versuchten Wahlbetrugs und der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente. Bei dem Metallteil, das im März auf ein Wohnhaus im US-Bundesstaat Florida gefallen ist, handelt es sich um Weltraumschrott. Das haben Analysen der US-Raumfahrtbehörde NASA ergeben. Das Objekt, etwa in Größe eines Handys, stammt demnach von der Internationalen Raumstation ISS. Das Teil diente als Halterung für alte Batterien. Es befand sich auf einer Palette, die vor 3 Jahren von der Raumstation abgestoßen wurde. Geplant war, dass alle Teile beim Eintritt in die Erdatmosphäre vollständig verglühen. In Hauptstuhl in der Westpfalz hat die Polizei Stunden nach der Sprengung eines Geldautomaten einen nicht explodierten Sprengsatz entschärft. Dazu mussten 3 Wohnhäuser geräumt werden. Momentan sind laut Polizei Kriminaltechniker am Tatort. Das Gelände um die Bank ist gesperrt. Ob die Täter Bargeld erbeutet haben, ist bisher unklar. Nach der heftigen Explosion gegen 2.30 Uhr sahen Zeugen einen schwarzen Skoda Octavia wegfahren. Die Fahndung läuft.
Unverhofft kommt eben doch manchmal bei der Ampel, wenn sie sich nach lautem öffentlichen Streit dann doch plötzlich auf Kompromisse einigt. So auch gestern beim Kompromiss zum Klimaschutzgesetz und zum Solarpaket. Beim Klimaschutz sollen die Ziele nun weniger sektorbezogen sein, sprich CO2 soll dort eingespart werden, wo es gerade am opportunsten scheint. Den Bürgerinnen und Bürgern erspart das erstmal weitere Debatten über Fahrverbote. Und beim Solarpaket bringt es mindestens Vereinfachungen und vielleicht sogar Geld. Isabel Lerch erklärt uns, was genau im Paket drinsteckt.
Mit dem neuen Solarpaket soll es für Verbraucher insgesamt einfacher werden, Photovoltaikanlagen selbst zu nutzen. Das dürfte insbesondere für Mieterinnen und Mieter Vorteile bringen. Stichwort Balkonkraftwerk, also eine Mini-Solaranlage. Künftig, das verspricht die Bundesregierung, müssen Verbraucher weniger Formulare ausfüllen, wenn sie sich eine solche Anlage privat einbauen wollen. Das Verfahren soll beschleunigt werden. Konkret heißt das, Balkonkraftwerke müssen grundsätzlich nicht mehr beim Netzbetreiber gemeldet werden. Es reiche demnach aus, wenn die private Solaranlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert ist. Diese Registrierung soll zudem einfacher werden. Außerdem soll es erlaubt sein, dass ein Stromzähler vorübergehend rückwärts laufen darf, bis ein sogenannter Zwei-Richtungszähler installiert ist. Und es soll leichter werden, eine bereits bestehende Anlage leistungsfähiger zu machen. Werden also etwa leistungsstärkere Module eingebaut, bleibt die Einspeisevergütung für den Leistungsanteil der alten Anlage bestehen. Für den Rest gilt die aktuelle Vergütung. Auch für Menschen, die in Mehrfamilienhäusern leben, soll es künftig einfacher werden, Solarenergie selbst zu nutzen. Bisher ist das recht kompliziert, da mehrere Parteien unter einem Dach wohnen. Das Paket der Bundesregierung möchte das ändern. So soll es weniger Bürokratie bei der Abrechnung geben. Zudem sollen die Förderbedingungen verbessert und die Fördersätze angehoben werden. Außerdem sieht das Paket vor, Solaranlagen auf Gewerbegebäuden wie zum Beispiel Supermärkten oder Fabrikhallen sowie auf Firmenparkplätzen sollen gefördert werden. Auch Ackerflächen sollen stärker genutzt werden. So soll die Hälfte der neuen Solaranlagen auf Freiflächen wie Felder entfallen, die andere Hälfte auf Gebäude, also vor allem Dächer.
Arm zu sein, das heißt in Deutschland meist nicht kein Dach über dem Kopf oder nichts zu essen zu haben. Das heißt, deutlich weniger Geld zur Verfügung zu haben als der Durchschnitt. Man gilt in der EU dann als arm, wenn man weniger als 60% des Durchschnittseinkommens hat. Und das kann auch Menschen treffen, die arbeiten. Lisa Christel hat sich mit einem Saarländer getroffen, dem es genau so geht.
Wir treffen Andreas Resch im Haus der Diakonie in Neunkirchen. Seit 10 Jahren arbeitet er als Heizungsbauer in einem kleinen Betrieb im Nordsaarland. Es dauert etwas, bis Resch sich öffnet und frei über seine Situation sprechen kann.
Der Beruf gefällt mir eigentlich sehr gut. Allerdings ist es so, dass die Entlohnung recht zu wünschen übrig lässt.
Und das ist noch vorsichtig formuliert. Resch ist alleinerziehender Vater eines 6-jährigen Sohnes und arbeitet in Vollzeit. Mit seinem Gehalt von unter 2000 Euro wird es aber oft eng. Bezahlt wird er zudem auf Stundenbasis. Ist etwas mit seinem Sohn und er kann nicht arbeiten gehen, entfällt auch seine Entlohnung.
Ich habe keinen familiären Hintergrund oder sehr starke soziale Anbindungen bezüglich dem Kindergarten. Wenn der Kleine mal abgeholt werden muss, dann muss ich das erledigen. Es könnte ja auch irgendwas sein, wo vielleicht Infekt ist bei ihm. Das heißt dann, er muss 8 Feldstunden betreut werden. Habe ich halt einen Ausfall zum einen. Man kann dann kinderkrank beantragen, aber das ist auch mehr als lachhaft.
Armut bemisst sich am Wohlstand der Gesellschaft. Je reicher die Gesellschaft, desto höher liegt also auch die Grenze. In Deutschland liegt die Armutsquote aktuell bei 16,8%, wie aus dem Paritätischen Armutsbericht hervorgeht. Autor Jonas Pieper erklärt, wie das Saarland abschneidet.
Für Saarland aber müssen wir eben feststellen, dass die Armutsquote nochmal deutlich höher liegt mit 19,0%. Das ist eine der höchsten Quoten in Deutschland, muss man sagen. Und auch im Vergleich zum Vorjahr ein ganz erheblicher Anstieg.
Und davon ist etwa jeder Vierte erwerbstätig. Nicht alle von ihnen arbeiten wie Andreas Resch in Vollzeit, aber viele in Teilzeit oder machen sogar mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Melissa Oberringer ist Beraterin bei der Diakonie in Neunkirchen und weiß, wie sich die Betroffenen fühlen.
Es ist schon so, dass viele verzweifelt sind oder auch sich fragen, wie soll es weitergehen und danach Lösungsmöglichkeiten suchen, vielleicht auch mit einem Wechsel vom Berufsfeld, da zu schauen, dass die finanzielle Situation der Familie verbessern können.
So geht es auch Andreas Resch. Aber das hieße umschulen und eine neue Arbeit finden. Keine leichte Entscheidung. Deshalb bezieht er zurzeit noch zusätzlich zu seinem Gehalt Hilfen wie Wohngeld und Pflegegeld für seinen Sohn.
Es regt zum Nachdenken an, ob der Beruf weiterhin das Richtige ist. Vor allen Dingen, wenn man sich ja im Moment die Preisexplosion überall anschaut, ob das überhaupt für mich weiterhin tragbar ist, in dem Beruf zu arbeiten, für diese, sage ich mal, mickrige Entlohnung.
Andreas Resch beißt weiter die Zähne zusammen. Er will nicht, dass es seinem Sohn an etwas fehlt.
Lisa Christel hat berichtet. Er war eine Eintracht-Legende, aber in Trauer um den verstorbenen Bernd Hölzenbein sind heute nicht nur die Frankfurter, sondern ganz Fußball-Deutschland. Denn Hölzenbein war auch Fußball-Weltmeister 1974 und holte im Finale gegen die Niederlande einen Elfmeter heraus. Die Debatte, ob der gerechtfertigt war, die kann er nun vielleicht in anderen Sphären und in alle Ewigkeit direkt mit dem damaligen Gegenspieler Wim Jansen austragen. Tim Brockmeier erinnert an einen von Deutschlands großen Fußballern.
Es war bis zum Schluss die Frage seines Lebens.
Das begleitet mein Leben seit 32 Jahren.
Schwalbe oder Elfer?
Das war klar, das war ein Elfmeter.
WM-Finale 74, Deutschland-Holland, die 24. Minute.
Hölzenbein. Breitner ist mitgegangen. Hölzenbein. Elfmeter.
Hölzenbein fliegt durch den 16er. Der Gegner schäumt. Klare Schwalbe. Holz hält dagegen. Klarer Elfer.
Ja, das ist der Elfmeter meines Lebens.
Breitner tritt an. Deutschland wird Weltmeister. Hölzenbein wird Weltmeister gemeinsam mit
Beckenbauer, Ofrat, Gerd Müller.
Der größte Titel seiner Karriere.
WM-Titel ist doch das Höchste, was es gibt.
Bernd Hölzenbein wurde 1946 in Mittelhessen geboren, begann mit 5 Jahren zu kicken. Mit 20 wechselt er zur Eintracht Frankfurt. Ein Jahr später Bundesliga-Debüt gegen den HSV. Es folgen weitere 419 Bundesligaspiele für die Eintracht. ein Fußballerleben.
Ja, der Fußball ist natürlich seit meinem 5. Lebensjahr der ständige Begleiter. Das ist das, was ich beherrsche. Das ist auch das, was ich am meisten liebe. Also abgesehen natürlich von meiner Frau und meinen Kindern.
Holz, immer sympathisch, immer offen, immer bodenständig, immer ein bisschen Lausbub und Schlitzohr, holt mit der Eintracht insgesamt 4 Titel. Unter anderem den UEFA-Pokal 1980 mit dem wohl kuriosesten Tor seiner Laufbahn.
Bukarests Torhüter Stefan konnte den glatten Ball nicht unter Kontrolle bringen, sodass Schlitzohr Hölzenbein zu diesem kuriosen Treffer kam.
Das Sitzkopfballtor des Bernd Hölzenbein, der ausgerutscht war, am Rande des Fünfers saß, als dem gegnerischen Keeper der Ball beim Fangen aus der Hand rutschte und Hölzenbein quasi auf den Kopf fiel und von da ins Tor. Europapokalsieger Holz, das Schlitzohr, so glücklich über den Titel, dass er den Pokal nach den Feierlichkeiten einfach mit nach Hause nahm.
Es hat keiner gemerkt, es hat keiner gesehen. Es gab zwar einen Anruf an alle Spieler, wisst ihr, wo der Pokal ist? Ich habe dann gesagt, nee, ich weiß es nicht.
Er gab ihn am Ende natürlich wieder zurück. Bernd Hölzenbein, nie Sprinter, nie Brecher, nie Edeltechniker, sondern ein Stürmer, der das Spiel verstand. Und die ganz große Bühne gar nie so mochte.
Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht besonders gern in der Öffentlichkeit stehe.
Im Anschluss an seine aktive Karriere, seine 160 Bundesliga-Tore für die SGE, war Hölzenbein in verschiedenen Funktionen bei der Eintracht tätig. Zuletzt lebte Holz, der seinen Verein ein Leben lang im Herzen trug, zurückgezogen mit seiner Frau Jutta im Süden Frankfurts. Bernd Hölzenbein war immer ein Star zum Anfassen, ein Vorbild. In unserer Trauer sind wir stolz und dankbar, dass Bernd unsere Eintracht so lange begleitet hat, sagte Vereinspräsident Matthias Beck. Bernd Hölzenbein verstarb im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie.
Und Tim Brockmeier hat an ihn erinnert. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute wechseln sich dichte Wolken, gelegentlicher Sonnenschein und Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter ab. Die Gewitter gehen mit stürmischen Böen und Graupel einher und es sind nur noch 7 bis 11 Grad. In der Nacht sind weiterhin Schauer unterwegs, örtlich wieder mit Graupel und in den höchsten Lagen mit Schnee vermischt. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 2 Grad. Morgen am Mittwoch typisches Aprilwetter mit weiteren Schauern oder kurzen Gewittern, Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Das war's von der SR-Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Gleich ist Gabi Sawasch für Sie da. Ich sage Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Nach dem iranischen Luftangriff auf Israel herrscht weltweit Sorge vor einer Eskalation des Konflikts. Der britische Guardian warnt: Die iranische Führung hat bereits erklärt, dass sie zu einer Eskalation bereit sei, falls Israel tatsächlich Vergeltung üben sollte. Israel könnte dann wiederum zurückschlagen. Die tödliche Rivalität zwischen dem Iran und Israel hat einen ideologischen Aspekt, der das Urteilsvermögen trübt. Israel ist ein nicht deklarierter Atomwaffenstaat. Der Iran ist nicht mehr an ein Atomabkommen gebunden, nachdem Donald Trump rücksichtslos aus dem Vertrag ausgestiegen ist. Als Reaktion auf den iranischen Angriff, gezielt iranische Atomanlagen anzugreifen, wäre eine unverantwortliche Eskalation. Beide Nationen müssen davon abgehalten werden, einen Flächenbrand zu entfachen, der die gesamte Region verschlingt. Der Kommentar der belgischen Zeitung De Standaard blickt auf Israels Verhältnis zu Nachbarn und Verbündeten. Der zerstörerische Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen hat die Freundschaft der benachbarten Verbündeten stark abkühlen lassen. Aber dieselben Länder betrachten den Iran immer noch als einen größeren Feind. Die Regierung Netanyahu pokert rücksichtslos mit Loyalitäten. Der israelische Ministerpräsident weiß, dass seine Nachbarn einen Krieg in der Region vermeiden wollen und dass Europa und sicherlich auch die USA Israel niemals die militärischen Mittel zur Selbstverteidigung verweigern werden. Gleichzeitig warnt Präsident Biden Israel vor einem Gegenangriff auf den Iran. Aber was wird er tun, wenn Israel doch Bomber nach Teheran schickt? Auch der Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Trump beschäftigt heute die internationale Presse. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt: Wer bei der Wahl im November für Donald Trump stimmt, weiß ganz genau, wem er die Regierung der mächtigsten Nation der Welt anvertrauen wird. Der republikanische Kandidat ist in 4 Verfahren mit 91 Anklagepunkten konfrontiert. Im ersten Strafprozess, in dem ihm die Bestechung einer Pornodarstellerin vorgeworfen wird, droht ihm eine 20-jährige Haftstrafe, die ihn jedoch nicht daran hindern würde, bei der Präsidentenwahl anzutreten und diese zu gewinnen. Die US-Verfassung lässt dies zu. Und wenn Donald Trump gewinnt, ist es gut möglich, dass er per Dekret alle Anschuldigungen gegen sich selbst fallen lässt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.